Ja, dann möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Wir wollen uns heute beschäftigen mit einem neuen Thema. Wir haben uns vor vielen Jahren schon, ich glaube ungefähr 5 Jahre ist es her, schon mal damit beschäftigt im Rahmen des Bibelabends. Ich würde jetzt gerne eine Predigtserie zu dem Thema machen, weil es so ein wichtiges Thema ist für unseren tagtäglichen Wandel mit Jesus Christus. Unsere Identität in Christus. Die heutige Predigt ist eine einführende Predigt und wird sich auch beschäftigen mit der früheren Identität, ja, und wie wir dahin gelangen, eine neue Identität in Christus zu erlangen. Und ich möchte passend dazu eine wahre Geschichte vorlesen, die das etwas illustriert. Ein junger Soldat wurde im amerikanischen Bürgerkrieg während seiner Wache schlafend erwischt. Zur Strafe für seine Unvorsichtigkeit wurde er verhaftet und sollte erschossen werden. Dieser junge Soldat hatte einen Freund, der Rechtsanwalt war. Der Rechtsanwalt besuchte seinen verhafteten Freund und fragte ihn, wie es überhaupt passieren konnte, dass er eingeschlafen war. Wie hatte er nur so unvorsichtig sein können? Das kann ich dir erklären, sagte der junge Soldat. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte schon seit 24 Stunden Dienst. Es gab niemanden, der mich ablösen konnte, und ich war absolut hundemüde. Der Anwalt brachte diese Aussage vor das Militärgericht und flehte die hohen Offiziere an, die Todesstrafe zurückzunehmen. Traurig sagten sie ihm, dass niemand an dieser Entscheidung etwas ändern konnte, außer der Oberbefehlshaber der Armee. Und das war Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Offiziere gaben dem verurteilten Soldaten Papiere, mit denen er sich ausweisen konnte, sowie Dokumente mit einer Erklärung des Urteils und der Gründe, warum das Urteil aufgehoben werden sollte. Der junge Soldat machte sich auf den Weg nach Washington. Aber auf dem Weg dorthin wurde er überfallen und ausgeraubt. Die Diebe nahmen seine Papiere und sein Geld. Alles, was er noch hatte, waren die schmutzigen und zerrissenen Kleider, die er trug. Verzweifelt setzte er seinen Weg nach Washington fort und versuchte, die Wachen vor dem Sitz des Präsidenten, dem Weißen Haus, davon zu überzeugen, dass er den Oberbefehlshaber der Armee unbedingt sprechen musste. Aber keiner hörte dem Soldaten zu. Völlig verzweifelt setzte er sich auf eine Bank in der Nähe des Weißen Hauses. Er schluchzte und vergrub sein Gesicht in seine beiden Hände. Ein kleiner Junge sah den weinenden Mann. »Sir, was ist denn los?« fragte er ihn. Der Mann schaute auf und schüttelte traurig den Kopf. »Du bist nur ein Kind. Du kannst mir nicht helfen. Ich will dich nicht mit meinen Problemen belästigen.« Aber der Junge gab nicht so schnell auf. »Erzählen Sie es mir trotzdem, Sir. Vielleicht kann ich Ihnen ja doch helfen.« Also erzählte der junge Soldat dem Jungen seine traurige Geschichte, wie er während seiner Wache schlafend erwischt worden war und sein Todesurteil bekommen hatte. Er hatte nur eine Chance, dem Tod zu entgehen, und die bestand darin, dass der Präsident sein Urteil milderte. Aber jetzt hatte er keine Papiere mehr, um sich auszuweisen. Alle Hoffnung war verloren. Der Junge hatte still zugehört. »Ich kann dich zum Präsidenten bringen. Ich bin Ted Lincoln, der Sohn des Präsidenten«, rief er voller Zuversicht aus. Er nahm den Mann bei der Hand und führte ihn ins Weiße Haus. Sie kamen zu den großen Türen des Oval Office, des Büros des Präsidenten. Als Ted die Tür öffnen wollte, versuchten 2 Wachen, ihn daran zu hindern. Aber der Junge protestierte. »Mein Vater hat mir gesagt, dass ich zu jeder Zeit hereinkommen darf. Er würde mich immer und jederzeit reinlassen.« Also traten sie ein. Dort saß hinter dem Schreibtisch der Präsident. Der junge Soldat, der sich wegen seiner Lumpen schämte, stand hinter dem Jungen, als er Abraham Lincoln vorgestellt wurde. Auf das Drängen des Jungen erzählte der Soldat mit Tränen in den Augen noch einmal seine Geschichte. Der Präsident hörte aufmerksam zu, und als der junge Mann geendet hatte, begnadigte er ihn und sprach ihn frei. Er hob das Urteil vollständig auf. Diese Befreiung vergaß der junge Soldat natürlich niemals im Leben. Genau das Gleiche tut Gott der Vater für jeden Sünder, der durch Christus als Mittler zu ihm kommt. Wir können uns Gott nicht nähern, außer durch den Sohn. So hätte auch der junge Soldat ohne den Sohn des Präsidenten keinen Zutritt zum Büro des Präsidenten gehabt. Jesus vergibt dem Sünder und gibt ihm ein Leben in echter Freiheit in ihm. Ein solcher erretteter Sünder wird das niemals vergessen. So viel diese Geschichte. Natürlich müssen wir uns vor Augen führen, dass Geschichten immer Illustrationen sind, die nicht die ganze biblische Wahrheit erfassen können. Aber doch zeigt uns diese Geschichte auf, ja, wie es sich mit uns verhält. Wir sind erstmal Sünder und uns ist der Zutritt zum Vater verwehrt wegen unserer Schuld. Und da möchte ich auch drauf eingehen in der Predigt. Und jetzt gibt es jemanden, der uns den Zugang ermöglicht, nämlich Jesus Christus. Er macht den Weg frei zum Vater durch sein Erlösungswerk. Und dadurch können wir ein neues Leben in Christus bekommen, Vergebung bekommen und eine neue Identität eben in Christus. Und vorher hatten wir eine andere Identität. Ja, wir haben zu jemand anderes gehört. Die Bibel sagt, dass von Natur aus wir alle zu Adam, dem ersten Menschen, gehört haben, der in Sünde gefallen ist und von dem wir alle abstammen. Und es geht sogar noch weiter. Der Epheserbrief erklärt uns das und wir wollen das lesen und dann etwas darauf eingehen, was die Bibel über den natürlichen Zustand des Menschen sagt. Und dadurch sehen wir, dass dieses Bild des zerlumpten Soldaten, der keine Möglichkeit hat, hier irgendwie rauszukommen oder scheinbar keine Möglichkeit, sehr gut auf jeden Menschen passt. Nur, dass der Zustand eines jeden Menschen noch weit schlimmer ist. In Epheser 2, Verse 1 bis 3, da lesen wir Folgendes. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Ja, die Bibel spricht vom Menschen seit dem Sündenfall, dass er geistlich tot ist. Und die Bibel, wenn die Bibel von Tod spricht, dann ist damit Trennung gemeint. Ja, wenn ein Mensch stirbt, dann verlässt seine Seele den Körper. Es erfolgt eine Trennung von Leib und Seele. Im geistlichen Sinn bedeutet Trennung Sünde, getrennt sein von Gott, dass wir geistlich entfremdet sind von Gott, dass wir nicht in Verbindung mit Gott sind. Und so ist der natürliche Zustand eines Menschen, er ist nicht von Natur aus mit Gott verbunden, sondern er kommt in der Gottesferne zur Welt und in der Gottesferne macht er sich natürlich Gedanken. Das heißt hier, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, also der Mensch überlegt sich Dinge, er überlegt sich auch Dinge über Gott, denn die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass Gott die Ewigkeit jeden Menschen ins Herz gelegt hat. Und deswegen ist der Mensch an sich religiös. Nun mag manch einer sagen, und das habe ich früher gesagt, ich bin nicht religiös, ich bin gar nichts. Ja. Ich glaube an gar nichts. Ich bin frei von dem Allen. Ja. Ich bin frei von Religion, ich bin frei von Glauben, ich bin ein freier Mensch. Ja. In Wirklichkeit, und das ist mir später erst klar geworden, habe ich sehr viele Dinge geglaubt. Ja, ich habe an die Evolutionstheorie geglaubt und war überzeugt vom Materialismus, war überzeugt von einer ganzen Ideologie. Diese Ideologie habe ich geglaubt. Ja, dass ein Mensch gar nichts glaubt, das gibt es gar nicht. Aber damals dachte ich glaube gar nichts. Und ein Lehrer hat mal gesagt, jeder Mensch glaubt etwas. Und ich habe innerlich widersprochen, habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich glaube nichts. Ja. Tatsächlich war ich Teil der weltlichen Ideologie und habe da fest dran geglaubt und war fasziniert davon, ja, von der Evolutionstheorie, von der Relativitätstheorie, von diesen ganzen Dingen. Ich sage jetzt nicht, dass die Relativitätstheorie falsch sei, aber die Evolutionstheorie an sich ist ein Konstrukt, ja, das versucht, Gott herauszudividieren, das versucht auszukommen ohne Gott und von vornherein a priori kann man sagen, Gott auszuschließen. Und das ist dann keine Wissenschaft, weil Wissenschaft darf nicht von vornherein Dinge ausschließen. Wissenschaft muss offen sein für alles, was die Wissenschaft entdeckt und nicht von vornherein mit Annahmen reingehen und Dinge ausschließen. Und so war ich Teil, ja, wie es hier geschrieben steht, von dem ganzen weltlichen System, was am Ende von dem Fürsten, der in der Luft herrscht, regiert wird. Ja, der Fürst, der in der Luft herrscht, und die Bibel sagt, dieser Fürst, das ist der Satan, der Teufel. Er kontrolliert die Ideologien dieser Welt und hält die Menschen darin gefangen. Neben dem Fürsten gibt es aber noch einen ganz weiteren wichtigen Aspekt. Es heißt, die ihr tot wart durch Übertretungen, ja, Übertretungen, das heißt Gesetzesübertretungen und Sünden. Sünde, was ist Sünde? Sünde ist das, was gegen Gottes Willen geht. Und wenn wir das betrachten und wenn wir sehen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dann wissen wir und erkennen, dass wir voller Sünde sind, dass wir durch Sünde ausgezeichnet sind. Denn alles, was wir nicht aus Gott heraus tun, alles, was wir nicht aus Liebe und für Gott und durch seine Kraft tun, das ist Sünde. Das Gute, das Gott wirklich wohlgefällig ist, das ist das, was er vorbereitet. Und der Mensch von Natur aus interessiert sich eigentlich erstmal nicht für Gott, sondern er lebt sein eigenes Leben. Und wenn er dann anfängt, religiöse Dinge zu tun, ja, oder zu bewegen in seinem Herzen, weil wie gesagt, das ist, hat Gott dem Menschen ins Herz gelegt, dass er ja, irgendwie sich über die Ewigkeit Gedanken macht, dann fabriziert er sich seinen eigenen Gott. Und das ist ein Götze. Wenn man sich selber einen Gott erfindet, ein Gottesbild zusammenbaut, dann ist das ein Götze. Und ich komme auf diese Gedanken nochmal zurück. Wir wollen aber noch eine andere Bibelstelle anschauen. Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Also tatsächlich sagt uns die Bibel, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, durch einen Menschen. Ja, das war praktisch Adam. Er hat das Gebot Gottes übertreten. Gott hatte zu ihm gesagt, er soll nicht von der verbotenen Frucht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewisslich sterben, hat Gott zu ihm gesagt. Also durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja unfair, dass er da so ein Gebot bekommt. Warum könnte man diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht einfach weglassen? Warum musste der im Paradies stehen? Ja, Gott hat das bewusst so gemacht, weil er wollte natürlich den Gehorsam des Menschen prüfen. Und er hatte somit diese Prüfung ins Paradies gesetzt. Der Mensch sollte Gott gehorchen und er sollte damit zum Ausdruck bringen, dass er Gott liebt, dass er Gott gehorchen will und seinen Willen tun möchte. Und er sollte auch Gott glauben. Er sollte der Verheißung Gottes glauben, dass Gott für ihn sorgt und das Gut mit ihm meint. Und hier kam aber der Widersacher ins Spiel und der hat dann gesagt, du wirst sein wie Gott, wenn du von dieser verbotenen Frucht isst. Dann wirst du sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Und welchen Fehler beging der Mensch? Ja, erstmal Eva. Sie hat das geglaubt und sie hat gedacht, ja, die Schlange, die hat recht, sie weiß es besser als Gott. Sie weiß es besser und Gott meint es nicht gut mit mir. Also es war wirklich ein komplettes Infragestellen der Güte Gottes. Es war nicht irgendwie eine Lappalie, ich esse halt ja, von einer Frucht, ist doch nicht so schlimm, sondern es wurde Gott wirklich infrage gestellt. Es wurde seine Güte infrage gestellt, seine Fürsorge, seine Aussage, dass er für alles sorgen wird und dass sie ein erfüllendes Leben dort im Paradies, im Garten Eden haben können. Und somit hat der Mensch sich bewusst gegen Gott entschieden. Er hat bewusst praktisch Gott dem Rücken zugekehrt. Es war eine bewusste Entscheidung gegen ihn. Und diese Entscheidung hatte eben zur Folge, dass der Mensch in Sünde fiel, dass Adam und Eva in Sünde fielen, jetzt Sünder waren und alle Nachkommen jetzt auch Sünder sind. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, das ist ja ungerecht, ja, Adam hat gesündigt und ich muss drunter leiden. Tatsächlich lehrt uns die Bibel dieses Prinzip der Verantwortung, ja, dass beispielsweise ein Familienvater Verantwortung hat für seine Familie, dass Staatsführer Verantwortung haben für ihren Staat, dass ein Kapitän Verantwortung hat für sein Schiff. Ja. nehmen wir jetzt mal die Titanic als Beispiel. Die Titanic fährt zu schnell, zu unvorsichtig, rammt einen Eisberg. Da ist natürlich der Kapitän erstmal verantwortlich. Ja. Er hat die Verantwortung über das Schiff. Hier steht Freigabe gestoppt. Okay. Sorry, eine Sekunde. Okay. Also das Schiff ist dem Untergang geweiht und jetzt könnten die Passagiere auf dem Schiff auch sagen, warum muss ich jetzt drunter leiden dafür, dass der Kapitän Mist gebaut hat? Das ist doch nicht gerecht, das ist doch ungerecht. Oder sie könnten sagen, ich mache mir Mühe, dass ich auf ein Rettungsboot komme. Ja. Und die anderen sagen vielleicht sogar, ist alles halb so schlimm, die Titanic wird nicht sinken, sie ist sicher. Ja, und gucken, dass sie das, was umgefallen ist, wieder aufstellen und wieder Ordnung machen. Das ist auch ein Bild für unsere heutige Welt. Ja, die Menschen haben sich entfremdet von Gott. Ja, die einen versuchen, ja, irgendwo wieder Ordnung zu schaffen. Sie erkennen nicht, in welchem Zustand diese Welt ist, dass die Welt entfremdet ist von Gott, dass sie unter dem Zorn Gottes steht. Und der Unterschied zu Titanic ist, bei der Titanic gab es nicht genug Rettungsboote. Wir haben ein Rettungsangebot in Christus. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Also Gott reicht uns in Jesus Christus die Hand und fordert uns auf, uns retten zu lassen, umzukehren. Und dieses Angebot ist da, aber dieses Angebot wird ausgeschlagen. Ein anderer guter Vergleich, wenn wir von Erbsünde sprechen und uns darüber Gedanken machen, ob das ungerecht ist, dass Adam dafür verantwortlich ist für uns, ist, wenn ich jetzt entscheide, auf eine einsame Insel zu ziehen, mit meinen Kindern, mit meiner Familie. Ja, die Kinder kommen mit oder ich habe vielleicht noch keine Kinder und bekomme dort Kinder, dann werden die Kinder auch all diesen Gefahren dieser Insel ausgesetzt sein. Wenn es dort Krokodilen und Schlangen gibt, dann ist es halt so, die Kinder werden auch darunter leiden müssen und sich in Acht nehmen müssen vor den Krokodilen und vor den Schlangen. Die Kinder könnten aber auch eines Tages sagen, es gefällt mir überhaupt nicht, auf dieser Insel zu leben, ich ziehe weg, ja, ich ziehe woanders hin. Und so sollten wir nicht da stehen lassen bei dem Punkt, dass Adam gesündigt hat, sondern wir sollten das anerkennen, es ist so, Adam hat gesündigt. Aber auch ich bin ein Sünder. Auch ich sündige tagtäglich und lebe ein Leben, das nicht dem Willen Gottes entspricht. Und ich möchte jetzt zu Christus kommen und mich retten lassen und ein anderes Leben leben. Ja, wenn eines Tages das Gericht kommt und wir alle vor Gott stehen und wir dann sagen, ja gut, mir hat das nicht gefallen mit Adam, aber ich habe das auch nicht eingesehen, deswegen habe ich so weitergelebt wie bisher, dann wird uns das nicht helfen. Dann wird uns das in keinster Weise helfen. Es wird dort keine Ausreden geben. Also alle sind Sünder. Und die Bibel spricht davon, dass die Voraussetzungen für den Himmel sehr hoch sind. Ja. Und das liegt an der Heiligkeit Gottes. Gott ist so heilig, dass er Sünde bestraft. Wir sind als Sünder nicht kompatibel mit diesem heiligen Gott. Und Gott wird leider heutzutage oft falsch dargestellt. Gott wird oft dargestellt als einfach nur der liebe Gott. Ja? Der sagt, kommt alle in den Himmel. Aber die Bibel spricht zwar davon, dass Gott Liebe ist, und das werden wir auch noch betrachten, aber sie spricht auch davon, dass Gott gerecht ist und dass Gott zornig ist über die Sünde. Ein heiliger Gott. Ein heiliger Gott, der Sünde bestraft. Und bei einem Richter, wie ist es da, wenn wir einen Richter betrachten? Das ist ja oft auch Thema so in den Medien, wie geht man mit Verbrechen um und so weiter und so fort. Dann wünschen wir doch uns alle, dass Verbrechen bestraft werden. Also wenn es einen Verbrecher gibt, der sich was zu Schulden kommen lässt und man dann mitkriegt, der kriegt nur ein Jahr auf Bewährung, da regen sich doch alle drüber auf. Ja? Aber wie oft kommt es vor, dass ein Verbrechen, wo wir der Meinung sind, da gehört lebenslänglich, dann auf Bewährung ausgesetzt wird, wo man denkt, das passt nicht. Ja? Und wir wünschen uns, dass gerecht gerichtet wird. Und ein weltlicher Richter mag sehr wohl oft ein ungerechtes Urteil fällen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht oft ist. Aber Gott, der gerechte Richter, richtet immer gerecht. Und ein gerechtes Gericht bedeutet, dass Sünde bestraft wird. Dass Gott nicht sagt, ich drücke beide Augen zu, sondern ein gerechter Richter wird strafen. Und Gott ist dazu noch ein heiliger Gott. Und jede in unseren Augen kleine Sünde ist eine Beleidigung Gottes. Sie passt nicht zur Heiligkeit Gottes. So ein heiliges, helles Licht ist er, dass der kleinste dunkle Fleck an uns dazu führt, dass wir inkompatibel sind mit diesem Gott. Allerdings haben wir nicht nur einen kleinen dunklen Fleck, sondern tagtäglich sündigen wir in Gedanken, in Taten, ja, in Worten. Tagtäglich häufen wir Sünde an und am Ende ist ein Riesenberg, kommt ein Riesenberg zusammen. Und die Bibel sagt eben, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da spricht die Bibel nicht nur vom physischen Tod, ja, der kam durch den Sündenfall in die Welt. Vorher hätte es kein Tod und kein Leid gegeben, sondern der ewige Tod. Ja, dadurch, dass wir geistlich tot sind, sind wir schon auf dem breiten Weg. Und wenn wir auf diesem Weg bleiben, kommen wir in den ewigen Tod. Und das ist das Gericht, weil Gott eben Sünde bestrafen muss. Und wir können nie wieder Gutmachung leisten, deswegen ist das Gericht auch ewig. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott, der so heilig ist, kann auch nur das Höchste fordern. Man könnte sagen, gut, durch gute Werke verdiene ich mir den Himmel. Durch gute Werke arbeite ich mich zu Gott hoch. Aber sein Maßstab entspricht eben seiner Heiligkeit. Und deswegen sagt zum Beispiel der Herr Jesus, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und nun gab es natürlich unter den Schriftgelehrten und Pharisäern viele Heuchler. Und da könnte man sagen, ja gut, besser als ein Heuchler bin ich allemal. Aber es gab auch solche, die ernsthaft Gott gesucht haben, nach Gott gestrebt haben und sich an die ganzen vielen Gebote gehalten haben. Ja, natürlich Schwachheit, denn die Gebote Gottes kann man gar nicht vollkommen einhalten. Aber sie haben nach dem Gesetz praktisch gelebt und haben den Zehnten gegeben, haben diese Vorgaben alle beachtet, die so damals üblich waren. Es gab ja 613 Gebote. Und trotzdem sagt der Herr Jesus, wenn eure Gerechtigkeit, ihre Gerechtigkeit nicht bei weitem übertrifft, werdet ihr gar nicht in das Reich Gottes eingehen. Und das liegt eben daran, dass wenn wir durch unsere Gerechtigkeit, durch unsere Werke in das Himmelreich kommen wollen, müssen wir vollkommen sein. Deswegen sagt der Herr Jesus, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also nur durch Vollkommenheit können wir durch eigene Kraft in den Himmel gelangen. Aber gibt es einen vollkommenen Menschen? Habt ihr schon mal einen vollkommenen Menschen getroffen? Vielleicht habt ihr schon mal einen getroffen, der es von sich behauptet hat. Ja? Spurgeon berichtet das mal, dass ein Mensch zu ihm kam, der zu ihm gesagt hat, ich bin vollkommen. Ja, ich habe Vollkommenheit erreicht. Dann hat Spurgeon zu ihm gesagt, er weiß, dass er ein sehr sündiger Mensch ist, schon viele Verbrechen begangen hat. Ja? Dann hat er gesagt, nein, das stimmt nicht. Und Spurgeon hat weiter darauf beharrt und so, wie böse er doch sei und wie unmöglich er sich anderen Menschen gegenüber verhalte. Und irgendwann hat er sich so aufgeregt, dass er richtig zornig und wütend geworden ist. Und dann hat Spurgeon zu ihm gesagt, wenn du bis jetzt vollkommen warst, ja, dann ist es jetzt damit vorbei gewesen. Wenn wir meinen, wir haben keine Sünde, sagt uns die Bibel, so belügen wir uns selbst. Ja, so sind wir nicht in der Wahrheit. Das können wir schon sehen an den 10 Geboten. Die 10 Gebote zum Beispiel, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, also du sollst nicht lügen. Nun, kennt ihr jemanden, der noch nie gelogen hat? Auch keine Notlüge, auch als Kind nicht? Auch als Erwachsener nicht? Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, als Erwachsener habe ich noch nie gelogen. Ja. Wenn das aber nicht zutrifft, ja, dass du noch nie gelogen hast, dann bist du ein Lügner. Wie sieht es aus mit Stehlen? Dazu zählen auch Sachen wie dem Arbeitgeber Dinge entwenden, ja, falsche Zeiten übermitteln, bei der Steuer nicht so ganz ehrlich sein. Ja. Sehr schnell sind wir von der Bibel her als Dieb bezeichnet. Ja. Dann sagt die Bibel, du sollst nicht Ehe brechen. Der Herr Jesus sagt aber, wenn du eine Frau ansiehst, um sie zu begehren, so hast du in deinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Der Herr Jesus sagt, wer seinen Bruder ohne Ursache zürnt, gilt als Mörder. Wer seinen Bruder hasst, gilt als Mörder. Ja, und so sehen wir, dass der Maßstab Gottes unerreichbar ist für uns Menschen, dass wir sogar bei den 10 Geboten, wenn wir sie ehrlich beurteilen, mit den Augen Gottes beurteilen, durchfallen. Nicht mal die 10 Gebote können wir einhalten. Es gibt mehr als die 10 Gebote. Manche kennen nur die 10 Gebote. Es gibt noch ein ganz wichtiges Gebot, was noch wichtiger ist als die 10 Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Vermögen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Mit allem, was du bist, sollst du Gott lieben. Das wichtigste Gebot und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir uns da fragen, ja, vielleicht sagt jemand bei den 10 Geboten, okay, die habe ich so einigermaßen geschafft, aber Gott von ganzem Herzen lieben, mit deinem ganzen Leben, Tag ein, Tag aus, von morgen bis Abend und nicht an dich denken, nur an Gott und deinen Nächsten denken. Ich denke, wenn wir da wirklich erkennen, ja, was Gott unter Liebe versteht und verlangt, dann müssen wir sagen, das haben wir auf jeden Fall gebrochen. Aber Gott ist so heilig, dass er nicht einfach sagt, okay, der Mensch kann es nicht einhalten, deswegen fordere ich weniger. Seine Heiligkeit bewegt ihn dazu, auch den höchsten Maßstab zu fordern. Und deswegen durch eigene Kraft werden wir nie in das Reich Gottes eingehen. Es muss etwas anderes geschehen. Und so sagt uns Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm, nämlich zu Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, es muss eine neue Geburt geschehen. Wir müssen ein komplett neuer, ein anderer Mensch werden. Wir müssen Vergebung bekommen, ein neues Leben von ihm bekommen, um das Reich Gottes zu sehen. Denn wir haben gesehen, unser natürlicher Zustand reicht nicht aus. Mit unserem natürlichen Zustand sind wir auf dem breiten Weg und gehen ins Gericht und können nicht bestehen. Jeder von uns wird eines Tages sterben, wenn nicht vorher die Entrückung geschieht. Wird jeder von uns eines Tages sterben und dann vor Gott stehen. Vor diesem heiligen Gott, vor diesem gerechten Gott. Und wenn wir in diesem Leben nicht von Neuem geboren wurden, dann nehmen wir alle unsere Sünden mit zu diesem Gott, den Riesenberg an Sünden. Und wenn wir jetzt vielleicht noch denken, diesem Gott, dem werde ich was erzählen, wenn ich mal bei ihm bin, dann werden wir das dann nicht mehr denken. Auf 1000 Anklagen wird uns nicht eine einzige Ausrede einfallen. Dann wird er derjenige sein, der redet, und wir diejenigen, die schweigen. Und wir werden anerkennen müssen, es ist gerecht, dass ich verurteilt werde. Es ist vollkommen gerecht. Es wird niemand dort stehen und sagen, es ist ungerecht, dass ich verurteilt werde. Alle werden das anerkennen. Und somit war der frühere Ausblick kein schöner. Das heißt, in Bezug auf diejenigen, die nicht an das Evangelium geglaubt haben, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Das sind traurige Aussichten, keine schöne Aussicht. Eine Aussicht, auf der es auch kein Entrinnen mehr gibt, weil das Gericht ewig ist. Dann Offenbarung 21, Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und nun könnte man sagen, ja, die ganzen Dinge, die aufgezählt werden, habe ich nichts mit zu tun. Aber dann kommt noch und alle Lügner. Und auch bei den anderen Dingen haben wir betrachtet, dass Gott ins Herz schaut, ja, und dass es viel schneller geht, dass wir die Gebote Gottes übertreten, ja, als dass man wirklich tatsächlich jemanden umbringen muss. Der Mord fängt an im Herzen. Ja, und bei vielen wird es im Leben praktisch niemals zu einem tatsächlichen Mord kommen, aber im Herzen fängt es an und das Herz, das wird von Gott beurteilt. Und wir haben jetzt hier natürlich auch Dinge wie Götzendienst, und die Bibel nennt Götzendienst auch wenn wir Dinge haben, die wichtiger sind als Gott, die werden zu unserem Götzen. Das müssen nicht Götzen aus Stein oder Holz sein. Ja, das kann Reichtum sein, das können Personen sein. Das kann alles Mögliche sein, das wichtiger ist als Gott. Das ist Götzendienst. Und wir sollen aber zuerst Gott lieben von ganzem Herzen. Und dann kommt alles andere. Und somit ist die Situation eigentlich hoffnungslos. Das heißt, wir können uns nicht selbst von der Sünde befreien und haben Gericht verdient. Und so haben wir einen Vergleich zu dieser Geschichte des verurteilten Soldaten. Nur es gibt hier natürlich auch einen ganz großen Unterschied. Dieser Soldat, ja, dem kann man es nachsehen, dass er sich so verhalten hat. Er ist nicht abgelöst worden, er war 24 Stunden wach. Irgendwann kommt einfach die Müdigkeit und man schläft ein. Bei uns ist es so, dass wir verantwortlich sind für unsere Sünden und wir keine Ausreden haben werden. Dieser Soldat hatte eine wirklich glaubwürdige, gute Ausrede. Und diese Ausrede hat der Präsident auch akzeptiert. Aber die Sünden, die wir tagtäglich anhäufen, eben beginnend bei den Gedanken, bei den Worten und bei den Taten, inklusive Unterlassungssünden, gute Dinge, die wir hätten tun können, sie aber nicht getan haben, dafür sind wir verantwortlich. Und die bringen wir alle mit vor Gott und deswegen haben wir tatsächlich Gericht verdient. Und eigentlich gibt es hier keinen Ausweg, aber die Bibel spricht, dass Gott sich einen wunderbar weisen Plan ausgedacht hat, um uns einen Ausweg zu schenken. Und das zeigt sich im Evangelium. Das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in diesem Bibelvers lässt sich das ganze Evangelium zusammenfassen. Obwohl diese Welt sich von Gott entfernt hat und nicht nach Gott fragt von sich aus, hat Gott diese Welt geliebt, hat Gott die Menschen geliebt und seine Liebe hat ihn dazu bewegt, seinen Sohn Jesus Christus in die Welt zu schicken. Johannes 1, da lesen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir lesen dort auch, das Wort war Gott. Jesus Christus war schon immer eins mit Gott und somit kam in Jesus Gott selbst in diese Welt. Er kam in diese Welt, um uns diesen Ausweg zu ermöglichen. Das heißt hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber was heißt es, an ihn zu glauben und woran sollen wir überhaupt glauben? Und da gibt uns die Bibel weiter Aufschluss, zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 25. Entschuldigung, Vers 21. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In diesem Vers sagt uns die Bibel, dass Jesus zum einzigen Mittler wurde. Und das wurde er eben durch sein Erlösungswerk. Er kam in diese Welt, er war voller Barmherzigkeit und Liebe und Sanftmut. Er hat Kranke geheilt, er hat sich den Menschen zugewandt, er hat mit Sündern gegessen, er hat mit Sündern Zeit verbracht, um ihnen das Reich Gottes zu zeigen und nahe zu bringen. Aber diese Barmherzigkeit, die er gezeigt hat in seinem Wandel und Leben, hatte ihren Höhepunkt in seinem Erlösungswerk, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen. Und die Bibel sagt uns, genau deswegen wurde er geboren, genau deswegen kam er in diese Welt, er wurde geboren, um zu sterben. Er ist der Einzige, der niemals eine Sünde begangen hat. Obwohl er Mensch wurde. Er wurde ganz Mensch. Natürlich hörte er nicht auf, Gott zu sein. Somit war er wahrer Gott und wahrer Mensch. Ausgenommen der Sünde. Er hatte keine Sünde an sich. Und nicht mal in den schlimmsten, herausforderndsten Situationen sündigte er in Gedanken. Und weil er eben der Vollkommene, der Perfekte war, der das ganze Gesetz Gottes eingehalten hat, deswegen konnte er auch das vollkommene Opfer werden. Deswegen konnte er am Kreuz unsere Sünden auf sich nehmen. Wenn er selber ein Sünder gewesen wäre, hätte er selbst Gericht verdient für seine eigenen Sünden. Aber weil er eben der Gerechte, der Vollkommene war, der Sohn Gottes, konnte er ans Kreuz gehen und unsere Schuld und Sünde auf sich nehmen. Und das ist auch der Unterschied zwischen Jesus und allen Religionsstiftern dieser Welt. Keiner der Religionsstifter, egal wie sie auch heißen, ob sie Buddha heißen, Mohammed, wie auch immer, waren dazu geeignet, für unsere Sünden zu sühnen. Niemand konnte unsere Sünden wirklich auf sich nehmen. Auch kein Ritual, das Religionen sich erfunden haben, ist dazu geeignet, unsere Sünden wegzunehmen. Weil Sünden, sagt uns die Bibel, können nur durch Blut gesühnt werden und durch ein vollkommenes, perfektes Opfer. Und der Einzige, der dieses Opfer bringen konnte, war der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und es war seine Liebe, die ihn dazu bewegt hat, das für uns zu tun. Und ja, dieser Gedanke sollte uns immer wieder einnehmen und er bewegt mich auch immer wieder zu wissen, es gab jemanden, der hat mich so sehr geliebt, dass er bereit war, ans Kreuz zu gehen, dass er bereit war, für mich zu sterben. Und das solltest auch du dir vor Augen führen. Es gab jemanden, der bereit war, für dich ans Kreuz zu gehen. Er hat dich so sehr geliebt, dass er für dich gestorben ist, dass er am Kreuz sein Blut vergossen hat. Und das war für ihn keine Leichtigkeit. Es waren schlimme Schmerzen und es war auch Verlassenheit von Gott, denn er hat ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde von Gott, vom Vater, wie ein Verbrecher behandelt. Gott hat ihn also nicht mehr wie seinen geliebten Sohn behandelt, sondern er hat ihn gerichtet, wie man einen Verbrecher richtet. Und die Kreuzigung, das war eine Hinrichtungsmethode, die den schlimmsten Verbrechern vorbehalten war. Kein römischer Staatsbürger durfte gekreuzigt werden. Das war eine grausame Hinrichtungsmethode. Und beim Herrn Jesus kam noch dazu, dass er zur Sünde gemacht wurde, also all unsere Schuld und Sünde auf sich nahm und somit diese innige Gemeinschaft mit Gott in diesem Moment gar nicht von ihm erfahren wurde. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, und so sind wir aufgefordert, auf diesen Jesus zu schauen, auf Jesus, den Gekreuzigten. Du und ich, wir sollen auf ihn schauen, wie er am Kreuz hing, wie er litt, wie er da röchelte für dich, wie er sich vorher auspeitschen hat lassen, ja, wie dann die Nägel durch seine Hände getrieben worden sind und das Kreuz aufgerichtet worden ist und er diese schlimmsten Leiden für dich durchgemacht hat. Schau auf ihn im Glauben, schau, dass er das für dich aus Liebe zu dir getan hat und werde dadurch neu, dadurch, dass er alle Sünden vergibt, weil er deine Stelle eingenommen hat. Und die Bibel sagt uns, dass auf Grundlage dieses Erlösungswerkes uns ein Geschenk angeboten wird. Epheser 2, Verse 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir können nicht durch Werke uns die Ewigkeit verdienen. Dann könnten wir uns tatsächlich rühmen. Wir können eines Tages sagen, wenn wir dann in der Ewigkeit sind, ich habe genug Werke gebracht, deswegen verdiene ich jetzt den Himmel. Das können wir nicht sagen. Es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn wir vor Gott stehen und im Glauben zu ihm gekommen sind, während unseres Lebens, dann dürfen wir wissen, es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Wir haben uns es nicht selbst zuzuschreiben. Durch Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wir können es uns nur schenken lassen, weil das, was nötig war, um uns zu erlösen, konnte nur einer tun, nämlich der Herr Jesus Christus. Deswegen wird der Herr Jesus uns als Geschenk angeboten, damit niemand sich rühme. Und Römer 5, Vers 9 lesen wir, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Ja, wir hätten den Zorn Gottes verdient, das ewige Gericht, die ewige Verdammnis. Die Bibel spricht auch davon, dass es eine Trübsalzeit auf dieser Erde geben wird, wo der Zorn Gottes sich über diese Erde ergießt. Und auch dazu sind wir nicht bestimmt, wenn wir glauben, wenn wir darauf vertrauen, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist. Wir werden vor dem Zorn errettet werden. Und deswegen ruft der Herr Jesus aus. Er sagt in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, das sind wunderbare Worte im Matthäusevangelium. Deswegen lese ich sie so gern und zitiere sie auch so gern. Der Jesus hat die Sünder geliebt. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und er möchte, dass Sünder so zu ihm kommen, wie sie sind. Sie müssen nicht erst heilig und gerecht werden, um zu Jesus kommen zu können, sondern sie sollen so kommen, wie sie sind. Er sagt zu ihnen: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und mit was ist jeder Mensch mühselig, mit was ist jeder Mensch beladen? Mit Sünde. Schuld belastet. Schuld ist etwas, was uns niederdrückt. Und so ist es auch, wenn wir erkennen, so wie ich es erkennen durfte, wie ihr es erkennen durftet, ich weiß nicht, ob alle eines Tages erkennen durftet, dass ihr Sünder seid. Dann kommt eine Zeit, wo einem die Sünde belastet und niederdrückt. Dann fühlt man sich mühselig, dann fühlt man sich beladen mit Sünde. Und wenn man das erkannt hat, soll man mit all dieser Schuld zu Jesus kommen, weil Jesus möchte uns alle Sünden vergeben. Er möchte uns alles wegnehmen, weil er selbst uns geliebt hat und dafür gestorben ist. Und natürlich dürfen wir auch mit unseren Sorgen und Nöten kommen. Auch unsere Sorgen und Nöten belasten uns. Und auch damit können wir mühselig sein, können wir beladen sein. Die Bibel sagt uns: All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es geht hier noch weiter. Er sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, das Joch wurde in der Landwirtschaft früher verwendet und steht für Dienst. Und wenn wir das Joch auf uns nehmen sollen, heißt das, wir sollen dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm dienen. Er möchte uns nicht so lassen, wie wir sind. Er möchte, dass wir ihm dienen und dass wir ja Werke tun, die er selbst vorbereitet hat. Er möchte uns selbst helfen bei diesem Dienst. Ja, deswegen sagt er: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es ist kein Dienst, wo wir es mit einem harten, bösen Herrn zu tun haben, sondern wir haben es mit einem sanftmütigen, demütigen Herrn zu tun, der uns hilft, alle Lasten zu tragen. Deswegen heißt es weiter: So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist doch das Wichtige. Als ich vor vielen Jahren mich gefragt habe, wozu lebe ich eigentlich, warum bin ich in dieser Welt, und mir alles sinnlos erschien, durfte ich Jesus erkennen und durfte Ruhe finden für meine Seele. Durfte wissen, mein Leben hat einen Sinn durch Jesus, durch ihn. Es hat einen Sinn für die Ewigkeit. Und was auch zutrifft, ist: Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Aussage bedeutet natürlich nicht, dass die Nachfolge ein Sonntagsspaziergang wird. Der Jesus sagt: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt hasst Jesus, das heißt, sie lehnt ihn ab, und die Welt hasst auch die, die Jesus nachfolgen, die ihm treu nachfolgen, und lehnt sie ab. Deswegen ist uns Bedrängnis verheißen. Das heißt, durch viele Bedrängnisse müssen wir in das Reich Gottes eingehen. Aber das, was der Herr schenkt, ist viel mehr wert als alle Bedrängnisse und alle Not. Und das, was er in der Ewigkeit schenkt, übertrifft das noch alles bei Weitem. Denn es heißt in Bezug auf die Ewigkeit: Ich bin gewiss, dass die Leiden der jetzigen Weltzeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und so ist es durchaus so, dass wir durch Leiden müssen, aber all das wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Und wenn wir zu Jesus kommen und an Jesus glauben, bekommen wir eine neue Identität in ihm. Wir sind nämlich nun in Christus und haben Zugang zu einer ganzen Reihe von Segnungen, nämlich ganz konkret zu jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und so lesen wir in Epheser 2, Verse 4 bis 7: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also erstmal sehen wir: Gott ist ein Gott, der sich erbarmt. Er ist reich an Erbarmen. Und er hat um seiner großen Liebe willen uns lebendig gemacht. Uns, die wir tot waren, durch die Sünden mit Christus lebendig gemacht. Seine Liebe hat ihn dazu bewegt, das zu tun und uns diese Gnade zu schenken. Und es geht aber weiter. Wir bekommen nicht nur Vergebung und neues ewiges Leben, sondern es heißt hier, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sind durch den Glauben in Christus Jesus und in Christus Jesus mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und er möchte in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, wie es hier heißt, an uns erweisen in Christus Jesus. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also Jesus macht alles neu. Und das trifft in dem Moment zu, wo wir gläubig werden, werden wir von der Stellung her neu. Ich sage bewusst von der Stellung her, denn im praktischen Wandel sollen wir danach streben, dass wir dieser Stellung immer mehr gerecht werden und dass wir uns dessen bewusst sind, was uns alles in Christus geschenkt ist. Und die Beschäftigung mit diesem Thema soll das vertiefen, dass wir das mehr und mehr erkennen, was wir alles in Jesus haben. Denn Tatsache ist, dass Christen oft so wandeln, als hätten sie nur Vergebung und sonst nichts. Und natürlich ist Vergebung sehr wertvoll und sehr kostbar. Es ist schön, dass wir Sündenvergebung haben. Und jeder, der das erfahren hat, kann sagen, ihm ist eine Last ja vom Herzen gefallen, als ihm bewusst war, dass die Sünden vergeben sind, dass Jesus dafür gestorben ist. Und es ist wichtig, das zu erkennen. Aber es ist auch wichtig zu erkennen, was ist uns denn alles in Jesus geschenkt? Wie können wir dadurch ihm besser dienen, besser nachfolgen und ihn mehr lieben? Und die Grundlage für alles, was wir in ihm haben, ist natürlich sein Opfer. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Schon diese Aussage zeigt uns, dass sein Opfer sich nicht nur auf die Vergangenheit bezieht, auf unsere vergangenen Sünden, sondern auch auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Wir haben volle Vergebung in ihm der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden und sind durch sein Opfer vollkommen geheiligt. Das sagt uns 1. Korinther 1, Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gläubige werden in der Bibel auch als Heilige bezeichnet. Und zwar nicht, weil der Papst sie heilig gesprochen hat, sondern weil sie durch das Opfer Jesu vollkommen geheiligt worden sind. Von der Stellung her sind alle Sünden reingewaschen, weggewaschen. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde, sagt uns die Bibel. Also wieder nicht durch unser Verdienst. Es ist nicht etwas, wofür wir uns auf die Schultern klopfen können, sondern es ist ein Geschenk. Und somit bekommen wir durch Jesus Vergebung unserer Schuld, Frieden mit Gott, Ruhe für unsere Seelen und einen wahren Sinn im Leben. Aber noch viel mehr, eben eine ganz neue Identität in ihm. Wir sind in Christus verbunden mit einer Fülle von Segnungen, ja, die wir in den nächsten Predigten dann noch vertiefen wollen. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu unserer Geschichte, dieser Soldat, er durfte begnadigt werden, ja, und er durfte sozusagen frei werden von seiner Anklage. Er war sozusagen wie ein neuer Mensch. Ja, er war ein neuer Mensch. Vorher war er ein verurteilter Straftäter, auch wenn natürlich das alles nachvollziehbar ist, wie es dazu gekommen ist. Und jetzt hat er ein neues Leben. Er durfte nochmal sozusagen neu anfangen und diesem, ja, sowohl dem Präsidenten als auch dem Sohn Ted Lincoln, ja, für immer dankbar sein. In Christus haben wir weit mehr. Ja, wir haben Vergebung unserer Schuld, all unserer Sünden, die wir je begangen haben. Und wir haben einen Sinn im Leben und wir haben eine neue Identität. Wir haben eine Fülle von Segnungen in ihm und wir haben das Leben in Überfluss. Ja, er sagt, ich bin gekommen, also der Herr Jesus, um ihnen das Leben zu geben und ja, damit sie volle Genüge haben, damit sie das Leben im Überfluss haben, je nach Übersetzung. Vielen Dank. Wie gesagt, wir wollen uns einige Predigten dann damit beschäftigen.